Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der es heute um ein Stück deutscher Geschichte gehen soll, das bis heute tief drin sitzt im Gedächtnis des Landes. Vor einiger Zeit schon ist ein Buch erschienen, das die Frau geschrieben hat, die heute hier sitzt. Es ist dieselbe Frau, die auf diesem Foto hier zu sehen ist. Ein Fahndungsfoto aus dem sogenannten Deutschen Herbst. Sie gehörte zur zweiten Generation der RAF, die den Staat mit bis dahin nicht gekannter Brutalität herausgefordert und die deutsche Gesellschaft in ihrem Selbstverständnis erschüttert hat. Sie war beteiligt an der Entführung und Ermordung von Hans-Martin Schleyer. Hier sehen wir die Bilder. Hatte Wege ausgekundschaftet, Waffen geschmuggelt, aber niemals selbst geschossen, so sagen es die Ermittler. Im April 1977 schreibt sie, habe ich damals meine Waffe erhalten. Im November 79 habe ich sie in einer Wohnung in Paris, glaube ich, war es, wieder abgegeben. Die 2,5 Jahre dazwischen prägen mein Leben immer noch. Und ich frage mich bis heute, warum ich billigend in Kauf genommen habe, dass Menschen ermordet wurden. Die Frage nach dem Warum ist nur eine von vielen. Herzlich willkommen, Silke Meyer-Witt. Freue mich sehr. Ja, und es ist diese Silke Meyer-Witt, die heute hier auf Jörg Schleyer trifft. Den Sohn von Hans-Martin Schleyer, der vor einigen Jahren, ich glaube 2017, wir haben eben darüber gesprochen, schon einmal unser Gast war. Und das Gespräch, das wir damals hier geführt haben, ist interessanterweise auch Thema des Buches, über das er sagt, da ist relativ wenig Empathie drin. Ich hätte mir mehr Klarheit gewünscht. Vor allem die eine Frage ist es, die einfach nicht verschwinden will. Nämlich, wie sind Sie abgelaufen, die letzten Stunden seines Vaters? Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Ja, und die Frage, wie schaut der Ermittler darauf, der Staatsanwalt, der damals dabei war, als ein Team die Todesnacht von Stammheim im Oktober 77 untersucht hat. Jener Nacht also, in der sich Bader, Enslin und Raspe in ihren Zellen das Leben genommen haben. Der Staat sagte heute, und das ist interessant, der Staat ist der RAF damals auf den Leim gegangen. Was meint er damit und wie schaut er heute auf den Umstand, dass sie ja im Grunde alle aus der gleichen Bewegung kam. Er sagt, wir hatten die gleichen Motive für unser Engagement. Die alten Nazis in den Schlüsselpositionen der Bundesrepublik in dieser neuen Gesellschaft, die Bilder aus dem Vietnamkrieg. Und trotzdem, sagt er, war ich schon damals der Überzeugung, dass man niemals Unrecht mit Unrecht bekämpfen darf. Doch Bader und Enslin haben offenbar andere Schlüsse gezogen. Herzlich willkommen, Klaus Pflieger. Freue mich sehr. Ja, und wie schaut der Historiker darauf? Es gibt nur wenige, die die Geschichte der RAF so intensiv studiert und erforscht haben wie dieser Mann. Eine Geschichte, von der er sagt, sie sei tatsächlich ein zentraler Wendepunkt gewesen. Denn als Helmut Schmidt sich weigerte, auf die Forderungen der Schleyer-Anführer einzugehen, war der Versuch, dem Staat den Krieg zu erklären und diese noch junge deutsche Demokratie zu destabilisieren, gescheitert. Und doch, sagt er, bleibt die eine große Frage, und da schließt sich der Kreis, wenn man wie heute Silke Meyer-Witt und Jörg Schleyer zusammenführt, nämlich, wer hat Schleyer damals erschossen? Nicht nur das, bis heute ein Rätsel. Herzlich willkommen, Wolfgang Krauser. Ich freue mich sehr. Schönen guten Abend in die Runde. Wird nicht einfach, bin aber sehr gespannt auf diese Sendung. Herr Schleyer wird Ihnen gerne die erste Frage stellen. Was geht in Ihnen vor, wenn, wie jetzt geschehen, der RAF-Terrorist Burkhard Garweg sich aus dem Untergrund meldet und über den Mord an Ihrem Vater fabuliert?
Ja gut, das ist, wie sagt man das so schön, kein neues Phänomen, dass die Zusammenhänge, wie er sie argumentiert und artikuliert im Neuen Deutschland, glaube ich, dass er da sagt, dass mein Vater A, der Assistent von Reinhard Heydrich in Prag war. Es gibt ja andere, die sagen, wie Bernd Engelmann, dass er auch im Auto gesessen ist, als das Attentat. Ich glaube,
das Attentat auf Heydrich, reden Sie jetzt. Ja. Also der Brief, die Veröffentlichung, auf die Sie gerade anspielen, spielt an sozusagen auf die NS-Vergangenheit Ihres Vaters, genau, der in der SS war. Das ist auch unstrittig.
Unstrittig, völlig, ja.
Aber die Beziehung, wir fragen den Historiker in der Runde, die Beziehung zu Heydrich beispielsweise, ist die geklärt eigentlich?
Nicht wirklich. Also wir haben es da mit einer sehr dünnen Faktenlage zu tun. Mhm. Aber es gibt keine belegbaren Hinweise, dass dem so gewesen ist. Mhm.
Mhm. So, und das nur kurz als Kontext sozusagen dazwischen geschoben, weil er in diesem Text unter anderem schreibt, der Tod des NS-Täters ist sicher kein Moment der Trauer. Mhm. Das schreibt er heute im Jahre 2025. Mhm. Wie geht's Ihnen, wenn Sie sowas hören?
Ja, es ist, auch da ist das nicht das erste Mal. Es gab ja auch Jürgen Trittin, der mal in den 70er Jahren gesagt hat oder 80er Jahren, ich empfinde klammerheimliche Freude. Also man wird immer mit diesem Thema so...
Ich glaube aber, Trittin würde das heute, darum
wahrscheinlich nicht mehr sagen.
Heute sicher nicht mehr sagen.
Ja.
Sicher nicht mehr.
Aber ja. Was seine Bewegung, ich kann es nicht nachvollziehen. Und ich kann nur sagen, du bist da auch einigermaßen sprachlos und ausgeliefert. Mhm. Weil, so wie Herr Krause auch sagt, es gibt keine... validen Daten über die Zeit meines Vaters in Prag. Das Einzige, was ich weiß, er war ja 1973 in der Delegation von Willy Brandt in Israel und hat da die Ehrendoktorwürde der Universität Tel Aviv bekommen. Und als ich 2004 einen Vortrag hatte in Tel Aviv, hatte ich auch einen Mossad-Mitarbeiter, der mir gesagt hat, Ihr Vater hat nur deswegen die Ehrendoktorwürde bekommen, weil wir ganz akkurat mindestens ein Dreivierteljahr lang geforscht haben, ob er in irgendeiner Form an irgendwelchen Judenverfolgungen oder Erschießungen beteiligt war.
Ihr Großvater war in der SS, auch das
SA.
SA, genau. Ihr Vater war in der SS. Ihr Vater, Großvater, war auch in...
Großvater, nein.
Ihr Vater?
Mein Vater.
War in der SS?
Ja.
Das heißt, da gibt es sozusagen... eine Gemeinsamkeit an dem Punkt.
Ja.
Wie gehen Sie mit diesem Teil Ihrer Familiengeschichte um?
Es hat mich lange beschäftigt, bis ich dann, weil ich eigentlich nichts Genaues wusste und bis heute noch nichts Genaues weiß, aber ich habe dann... er ist wohl von in der S in den Jungstahlhelmen gewesen und dann ist in SA übergegangen und dann auch in die SS auch übergegangen und ich habe in den Akten nur gefunden, dass er den Arier-Nachweis erbringen wollte, weil er meine Mutter heiraten wollte und in der Entnazifizierungsakte in Hamburg.
Da sehen wir Ihren Vater, ne? Das ist in Ihrem Buch auch zu finden, über das Foto gestolpert.
Da steht nichts über seine SS-Mitgliedschaft, obwohl er hat eine Nummer, er war auf jeden Fall Mitglied der SS, aber im Krieg scheint es so gewesen zu sein, dass er im normalen Regiment gewesen ist.
Einmal ins Hier und Jetzt, wie geht's Ihnen, wenn Sie so einen Satz hören? Der Tod des NS-Täters ist sicher kein Moment der Trauer, von Garweg, der Satz.
Also als ich das gelesen habe, er hat ja vorher versucht, sogar auch noch die Politik der zweiten Generation zu kritisieren. Und dann kommt er auf den Punkt Schleier und dann sagt er, rechtfertigt er das wieder.
Genau.
Das ist völlig widersprüchlich. Ja. Also vorher kommt noch mal so eine Kritik daran, dass die zweite Generation nur dazu übergegangen ist, zu töten. Und dann kommt das. Und ja, wie gesagt, das ist heute noch so, dass er das heute noch so sagen will und kann.
Genau.
Ja, das
ist der Punkt. Würden Sie sagen, das ist für Sie ein Moment der Trauer? Für Sie?
Es ist, also ich werde immer mal wieder damit konfrontiert, dass dann gesagt wird, ja, aber er war doch ein Nazi, aber das rechtfertigt ja nicht, dass man jemanden umbringt und hinterrücks erschießt und noch, das geht nicht, das ist...
Sie haben mal gesagt, da hat sich sozusagen die Geschichte der Nazis und unsere Geschichte der RAF auf fatale Weise quasi verbunden, weil das hat die SS auch gemacht, Leute von hinten zu erschießen und hinzurichten.
Ja, angetreten, um gegen die Nazis zu kämpfen und dann zu enden im gleichen Stil hinterrücks jemanden zu ermorden, den man dann nicht mehr gebrauchen kann. Also das ist furchtbar.
Hans-Martin Schleyer, ne, ist mit 3 Schüssen von hinten ermordet worden. Die Unterstützung dieser Szene bis heute, Frage an den Historiker, aber auch an den Staatsanwalt. Es gab ja Leute, auch in Berlin war das zu lesen und zu sehen, die gesagt haben, jetzt hör mal auf, irgendwie diese alten RAF-Rentner weiter zu verfolgen. Das muss doch jetzt mal gut sein. Waren Sie überrascht von diesen Sympathiebekundungen, die es da gegeben hat? Oder sagen Sie, damit habe ich eigentlich gerechnet, Herr Flieger?
Ich war entsetzt darüber, dass wir praktisch dieselbe Situation hatten wie im Jahr 77, als genau dieselben Parolen zu hören waren. Freiheit für die RAF-Gefangenen Stammheim. Das war das Originalton, den wir damals zu hören bekommen haben. Und das war auch jetzt für mich das Entsetzliche, dass ich wieder diesen RAF-Sprech zu hören bekommen habe in diesen 20 Seiten, die Garweg da produziert hat.
Ich meine, nächste Woche beginnt der Prozess gegen Daniela Klette, ne?
Ja, das ist genau das. Ich habe den Eindruck gehabt, er hat es für Sie auch etwas geschrieben. Es endet ja genau mit dieser Forderung von ihm Freiheit für Klette. Und Sie merken es an meiner Reaktion, das ist genau das, was mich an die damaligen Zeiten erinnert hatte.
Da kommt
und
alles wieder hoch.
Deshalb war ich überrascht, dass wir heute wieder so weit sind wie damals.
Wie schauen Sie als Historiker darauf? Ich meine, auch die Tatsache, dass wir nach wie vor so viele, wenn wir auch gleich darüber reden, so viele Rätsel haben, wenn es um die RAF geht, dass wir an vielen Punkten so wenig wissen. Da sitzt ein Mann, der sein ganzes Leben lang diese eine Frage hat. Wer war es? Wer hat meinen Vater umgebracht? Dass da draußen immer noch RAF-Mitglieder rumlaufen und wir nicht so richtig wissen, wo sind die eigentlich?
Also, ich würde als erstes gerne erwähnen wollen, die Parole Smash the System, das ist nämlich die darauffolgende Parole derjenigen, nämlich Freiheit für Daniela Klette zu verlangen, in dem Schreiben
Zerstör das System.
Von Burkhard Garweg. Ja. Und dieses Schreiben ist, wenn man sich das ausdruckt, 40 Seiten lang. Es ist ein Pamphlet, ist ein regelrechtes Manifest. Und das Interessante meines Erachtens besteht gegenwärtig darin, dass es verschiedene Tendenzen gibt von ehemaligen RAF-Leuten. Und für mich ist Burkhard Garweg auch immer noch ein ehemaliger RAF-Mann, der zwar Schwerstkrimineller mutmaßlich geworden ist, das muss dann Gerichtsverfahren dann natürlich klären. Aber es gibt eine Tendenz, die man erkennen kann, zum Beispiel zu Veranstaltungen zum 50. Todestag von Holger Mainz, die interessanterweise in der Schweiz stattgefunden haben, nämlich in Bern und Basel, wo aufgetreten sind Karl-Heinz Delvaux, der am Überfall auf die Deutsche Botschaft im April 1975, also demnächst auch 50-jährig, beteiligt gewesen ist, zusammen mit Gabriel Rollnick von der Bewegung 2. Juni. Und die haben fast die gleichen Dinge vertreten wie Burkhard Garweg. Und bei Garweg ist es ja so, er fordert ja schon vom Titel dieses Schreibens her auf, nutzt diesen historischen Moment. Und er fordert im Grunde genommen eine Art von Kontinuitätsbegehren gegenüber einer in irgendeiner Weise gewandelten RAF, die diverser aufgestellt wird. Und das ist natürlich etwas, was es in der Form relativ selten in den letzten Jahren gegeben hat. Und das bei jemandem, der beinahe, der ist ja nur um Haaresbreite seiner Festnahme entgangen, als Daniela Klette festgenommen worden war. Und nur aufgrund einer Unvorsichtigkeit, dass nämlich die Polizeibeamten, die Frau Klette festgenommen haben, es zugelassen haben, dass sie noch mal ins Bad oder zur Toilette gehen konnten. Und von da aus hat sie dann per Smartphone ihren Garweg dann informiert und der ist dann untergetaucht.
Ich meine, das ist unglaublich, ne? Da lebt jemand mitten in Kreuzberg, Berlin-Kreuzberg, hat ein eigenes Facebook-Profil. Wir hatten den jungen Mann, der damals maßgeblich daran beteiligt war, das aufzuklären, hier in der Sendung. Und er sagte damals einen interessanten Satz. Er sagte, Frau Klette, ist Ihre Boomerhaftigkeit zum Verhängnis geworden? Ja, nämlich sich sozusagen darzustellen und wichtig zu machen auf sozialen Medien. Und das hat am Ende dann zu Ihrer Ergreifung entführt. Frau Meyer-Witt, Sie sagen, Garweg und Klette waren im Grunde oder sind Rentner, die ihren Lebensunterhalt finanziert haben, indem sie Leute überfallen und traumatisiert haben. Das ist in keinster Weise revolutionär, das ist einfach nur traurig. Was wissen Sie sozusagen noch über das Leben dieser Rest-RAF-Leute, die es da draußen noch gibt? Haben Sie eine Idee davon?
Also ich kann nur sagen, dass ich ohne eine Unterstützung, ein Umfeld, das sie unterstützt hat, kann das nicht sein, dass sie so lange sich haben halten können. Also ich sage immer,
das ist der Punkt.
Es geht nur darum. Also es muss jemand gewesen sein, der die Miete zahlt, Wir konnten damals in der Zeit nach der Ermordung von Schleyer, da konnten wir nirgendwo mehr eine Wohnung mieten, ohne aufzufallen. Ja, Ich fand das auch so empörend, dass sie sich dann auch noch in so eine die Reihe von Revolutionären stellen, ja, und dabei wirklich
und eigentlich einfach, nur Kriminelle sind, die
einfach
Banken
nur
überfallen.
Ja, einfach ja. nur Banken überfallen, ja, mhm. und das mhm. das dann auch noch sagen, ja, wir werden euch nichts tun, ja, das kann man, das ist doch einfach unglaublich.
Ja. Wie gefährlich waren die noch, sind die noch, wenn man daran denkt, was da alles gefunden worden ist, Herr Krauser?
Also ich habe ein Problem,
Panzerfaust,
Problem damit zu sagen, die, weil das sozusagen immer gleichzeitig impliziert, dass es sich sozusagen um aktive, noch aktive RAF-Mitglieder handeln würde. Es gibt keine Indizien dafür. Also wir müssen zwar davon ausgehen, dass es bei diesem Trio Staub, Garweg und Klette es um Kriminelle gegangen haben dürfte, die mindestens nachweislich 13 Überfälle auf Geldtransporter und auf Supermärkte begangen haben. Aber dass das wiederum in Relation steht zu Bestrebungen, eine terroristische Gruppe entweder neu zu begründen oder Strukturen, die bereits vorhanden sind, zu befördern, zu finanzieren, das wissen wir nicht. Also insofern ist diese Doppeldeutigkeit in der Rede, die ist schwierig, meine Sache.
Okay. Die Frage des Umgangs, Herr Pflieger, und würde mich mal interessieren, wie Sie darüber denken. Sollte man diese Leute dazu bewegen, aufzugeben und endlich ihr Schweigen zu brechen, auch um den Preis, dass man sagt, okay, dann machen wir einen wie auch immer gearteten juristischen Deal, dann fällt die Strafe im Zweifel nicht so hoch auf, um sozusagen entscheidende Informationen zu kriegen? Oder würden Sie sagen, nein, auf gar keinen Fall, sonst wird der Rechtsstaat sozusagen ad absurdum geführt? Wie ist Ihre Haltung dazu, Herr Pflieger?
Es ist wichtig, festzuhalten, dass es die RAF seit 1998 nicht mehr gibt. Mit der Auflösungserklärung hat die RAF ein Ende gefunden. Was wir jetzt erlebt haben, die Überfälle auf Geldtransporter oder Einkaufsmärkte, das ist nackte Geldbeschaffungskriminalität für die Rentenkasse der RAF.
Hat nichts mehr mit Weltrevolution zu tun.
Aber das Interessante ist, das ist hohe Kriminalität. Und was mich jetzt bei diesem Garweg-Schreiben entsetzt hat, dass er Ideen entwickelt, dass man den Kampf fortsetzen müsste. Denn für mich war eigentlich die Stärke auch der dritten Generation, mit dem Kampf aufzuhören. Diese Auflösungserklärung im Jahr 98 war eine Leistung, wo wir gesagt haben, endlich haben sie es begriffen, dass sie keine Chance haben. Und insofern ist natürlich ein Angebot an solche Leute schwer, die noch so fanatisch sind und eigentlich immer noch überlegen, wie man den Kampf, der damals von der RAF geführt worden ist, wieder anfachen könnte. So habe ich zumindest dieses wirklich mehrseitige Schreiben von Garweg verstanden, was mich entsetzt hat. Denn ich war der Auffassung, Terrorismus in Deutschland hat keine Chance. Und es taucht ein Satz auf, den ich mir immer wieder vorsage, weil er so wichtig ist. Mitten in dieser Auflösungserklärung der RAF taucht ein Satz auf, der das größte Kompliment an unseren Rechtsstaat ist, an unsere Demokratie. Da steht von RAF-Leuten geschrieben, das Ende dieses Projekts RAF zeigt, dass wir auf diesem Weg nicht durchkommen konnten.
Da erklären RAF-Leute, dass sie gegen unseren Staat, unseren Rechtsstaat keine Chance haben. Das ist eigentlich etwas, worauf man stolz sein kann. Und jetzt kommen sie wieder und stellen Gedanken an wie Garweg, ob man vielleicht den Kampf wieder anfangen könnte.
Wie ist Ihre Haltung, Herr Schleyer, zum Thema Amnestie?
Ja, ich habe das ja auch immer, wie sagt man da so schön, nachempfinden können, was vor allem mein Bruder in seiner Position, der damals immer Ansprechpartner auch war für den Bundespräsidenten. Und ich finde es als Nichtjurist, muss ich sagen, absolut richtig vor dem Hintergrund, weil Sie haben ja den Rechtsstaat bekämpft. Und es wäre ja fatal, glaube ich, im Umkehrschluss, wenn wir dann unsere rechtsstaatlichen Mittel und auch die rechtsstaatliche Ordnung dahingehend aufgeben würden, dass wir sagen, aber für die machen wir jetzt andere Dinge. Das heißt, die lassen wir jetzt lebenslang im Gefängnis. Es sei denn, es hätte, aber das war, glaube ich, damals noch nicht der Fall, eine Sicherungsverwahrung gegeben. Aber die gab es bei keinem der Terroristen, wenn ich richtig informiert bin.
Bevor wir gleich einmal tiefer eintauchen, auch in Ihre Geschichte und insbesondere in Ihre Geschichte, würde ich Sie gerne, Herr Schleyer, fragen, was ist das für ein Moment, für ein Gefühl für Sie, heute neben Frau Meyer-Witt zu sitzen?
Ja, wir saßen ja schon mal vor 8 Jahren in Skopje zusammen.
Wo Sie mittlerweile leben. Ja.
Ihren Lebensmittelpunkt hat. Und ich finde es, man muss da, glaube ich, ganz stark differenzieren vor dem Hintergrund, dass natürlich Frau Meyer-Witt zu einem Personenkreis, sage ich mal, gehört, die in der Summe über 30 Menschen oder für den Tod von über 30 Menschen verantwortlich sind. Auf der anderen Seite ist sie die Einzige, und ich wirklich betone das nochmal, die Einzige, die es jemals geschafft hat zu sagen, ich entschuldige mich für das, was ich gemacht habe damals. Und ich finde, wenn man die Möglichkeit hat, wenn sich jemand entschuldigt, und ich will jetzt nicht damit davon sprechen, dass die Hand zu reichen, das finde ich alles ein bisschen zu pathetisch, aber ich finde es wichtig, dass ein Mensch, der einem zu verstehen gibt, dass es einem leid tut, was damals passiert ist, dass man, finde ich, dann auch die Pflicht hat zu sagen, ich höre mir das an, vor allem unter dem Hintergrund, was Sie ja auch eingangs sagten. Mich beschäftigt ja vor allem die Art und Weise, wie mein Vater, ich sag mal, die letzten Stunden verbracht hat.
Darum geht es Ihnen, diese letzten Stunden.
Das ist für mich auch das.
Was sind die Fragen, die Sie da beschäftigen?
Absolut, ja. Weil mich interessiert nicht, wer geschossen hat. Das ist eine Geschichte, die wird wahrscheinlich noch schwerer zu lösen sein bei der Omerta, die RAF an den Tag legt. Aber mich würde wirklich interessieren, die letzte Stunde. Und da muss ja auch keiner verraten werden, wer dann geschossen hat. Mir geht es tatsächlich nur um das Wie. Und das ist leider auch in unseren Gesprächen in Skopje nicht zum Ausdruck gekommen. Es sind Gedächtnislücken, die ich konsidiere, gar keine Frage, die ich uns allen konsidiere. Ich finde es bloß sehr schade, weil es so wichtig wäre, glaube ich, auch irgendwann mal, dass einer nach außen geht und sagt, so war das tatsächlich damals im Elsass, wenn es im Elsass war. Dass man dann sagen kann, gut, jetzt finden die ihren Frieden. Wir sind ja auch noch mal nur noch, ich meine, das ist 50 Jahre her. Wir sind ja auch nicht mehr so viele Personen. Ich habe einen verstorbenen Bruder, meine Mutter ist verstorben. Wir sind ja bloß noch in Anführungszeichen zu dritt. Und es wäre schon, ja, eine Erleichterung, gebe ich ganz offen zu.
Haben Sie das Buch gelesen?
Ja. Ja, ich finde auch da, und das hatten wir in Skopje ja auch, und das wiederholt sich ja auch bei Ihnen im Buch, ich sage es mal ein bisschen provokativ, in den entscheidenden Stellen des Buches ist auch immer so der Gedächtnisverlust vorhanden. Und wie gesagt, ich konsidiere, dass man das haben kann. Aber ich finde es schade, weil ich würde es mir tatsächlich wünschen, dass dieser Gedächtnisverlust in irgendeiner Form aufgehoben werden kann, wenn es in irgendeiner Form geht. Weil ich glaube schon ein Stück weit, dass es tatsächlich diese Schweigepflicht auch ist, die man sich auferlegt hat. Denn ich würde mich immer nach 50 Jahren daran erinnern, wer der Erste war damals, der angerufen hat und gesagt hat, haben Sie die Ereignisse in Köln gehört, die da passiert sind. Ich weiß ganz genau, wer es war, wer sogar der Journalist war von der Deutschen Presseagentur, der angerufen hat. Ich kann Ihnen das alles sagen. Ich kann Ihnen im Grunde genommen...
Jedes Detail.
Ja. Ich kann Ihnen die Tage der Gefangenschaft, was bei uns zu Hause passiert ist, en Detail jetzt nicht sagen, aber die wesentlichen Dinge kann ich Ihnen alle sagen. Ich kann Ihnen sagen, wie der BKA-Mann hieß. Ich kann Ihnen sagen, was der mit meinem Bruder gemacht hat, was er mit meiner Mutter gemacht hat, was er mit uns gemacht hat. Kann ich Ihnen alles wirklich en Detail sagen. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, ja. Gebe ich offen zu.
Frau Meyer-Witt, können Sie das nachvollziehen, was Herr Schleyer sagt?
Das kann ich nachvollziehen, aber... Ich habe diesbezüglich keine Lücken, weil ich tatsächlich ja nicht dabei war. Also ich habe Hans-Martin Schleyer nicht einmal gesehen in der Gefangenschaft. Ich war an einem anderen Ort. Von daher kann ich nicht sagen, wie es war, außer dass es irgendjemand erzählt.
Und die anderen haben nicht darüber gesprochen. Sie haben sich nie mit jemandem darüber ausgetauscht. Sie waren ja zumindest in der Nähe und waren beteiligt, werden wir auch gleich hören, an der Entführung und auch an der Ermordung in letzter Konsequenz.
Das Telefonat entgegengenommen.
Beispielsweise. Das heißt, Sie haben sich mit den anderen nie darüber ausgetauscht?
Ich habe die Bänder abgehört, da einfach nur festgestellt, dass es zwischen Herrn Schleyer und denjenigen, die sie befragt haben, sowas wie eine Art Verhältnis gegeben hat. Ja. Aber es,
also zwischen nein, Entführern es ist, und Entführtem, ja.
Ja, aber nein, weil das Herr Schleyer dann gesagt hat, also ihr habt einfach naive Vorstellungen von dem und man sich geduzt hat, also auch, also dass da so eine Art von Gemeinsamkeit entstanden ist, ja. Aber ich habe nicht, es hat nie mir einer jetzt erzählt, ja, so war das. Ich habe mit, ich denke mir, Bog wüsste das wahrscheinlich sehr viel besser, weil er war dabei, ja.
Ich frage deswegen auch noch mal, weil Sie waren ja dann später zusammen im Jemen, auch für längere Zeit. Wie lange waren Sie dort? Sie waren dort untergetaucht.
Untergetaucht kann man nicht sagen. Ja, wir waren 2-3 Monate waren wir da.
Das heißt, Sie sitzen dort, Sie sind zusammen, man ist...
Nein, das ist immer diese Vorstellung,
dass, deswegen frage ich.
Dass man sich dann damit gebrüstet hat, ich habe ihn erschossen
nicht brüsten, sondern sich austauscht und darüber redet, wie das war.
Nein.
Und haben Sie danach gefragt jemals? Aktiv danach gefragt?
Ich habe nicht aktiv danach gefragt, nein.
Warum nicht?
Also im Jemen, insbesondere im Jemen, ging es ja erstmal nur darum, auch wieder die Nabelschau. Da war im Grunde genommen war die Gruppe damals schon am Ende und die Aktion war gescheitert. Alle haben sich nur noch um den kranken Bog gekümmert und ich war damals voller Zweifel gegenüber der Gruppe, aber ich habe mich rausgehalten auch aus diesen Diskussionen dann, ja. Und es gab keine Diskussionen darüber, was jetzt im Einzelnen passiert ist. Das war abgehakt, die Sache. Das war Vergangenheit, ja. Wir waren als Gruppe am Ende damals und es gab
das verstehe ich, aber der Zweifel, Sie sagen gerade, da gab es diesen Zweifel. Ist es zutreffend, dass Sie, so habe ich das zumindest jetzt im Kopf, Sie haben doch immer gesagt, lasst den doch frei oder besteht die Möglichkeit, Herrn Schleyer freizulassen?
Ja.
Das heißt, Sie hatten einen anderen Gedanken im Kopf.
Ja, hatte ich, ja.
Das ist ja genau dieser Zweifel, über den Sie sprechen. Und dann passiert das nicht und dann wird der so brutal hingerichtet. Dann wird die Landshut entführt, dann geht das alles schief, dann hängen sich die anderen in Stammhain. Und es fällt mir so schwer, mir vorzustellen, dann sitzt man zusammen, man tauscht.
Nicht zusammen.
Na gut, man ist zusammen.
Man ist auch nicht zusammen. Nein. Das ist dieses Gefühl von gemeinsam zusammen. Jeder war mit sich beschäftigt, mit seinem Versagen innerhalb der Gruppe. Und da spielte das jetzt keine Rolle mehr.
Also das ist aber auch das, was mir so schwer fällt. Man sieht es auch so hinterfragen, auch zu glauben, nicht zu glauben ist vielleicht falsch, aber mir vorzustellen, ne, wenn ich irgendwo bin, dann auch noch weit weg von zu Hause im Jemen, und dann sitzen wir zusammen, so wie wir hier sitzen, und dann reden Sie über Ihre Bergsteigerkumpels aus Südtirol. Und ich rede über, was weiß ich, über die Bund Deutscher Katholischer Jugend. Da weiß ich genau, im Grunde genommen, sage ich, Markus, erzähl mir mal, wie war das damals, als du den 4000er bestiegen hast? Und das ist das, was mir so unfassbar schwerfällt, das nachzuvollziehen, dass da keine Kommunikation entsteht. Klar ist da jeder mit sich selber beschäftigt, glaube ich alles.
Ganz kurz, Frau Meyer, zuerst würde mich interessieren, nochmal, was ist die Replik darauf? Was ist die Antwort darauf? Können Sie das nachvollziehen? Ich meine, Sie sind ausgebildete Psychologin, Sie verstehen das ja ganz genau.
Ich will nur einfach versuchen, wir hockten da alle im Jemen. Mhm. Ich habe Brot gebacken, wir haben Schießübungen gemacht, wir haben jeden Morgen Dauerlauf gemacht und solche Dinge. Und dann gab es diese selbstzerfleischenden Diskussionen darum, wer alles innerhalb dieser Gruppe versagt hat. Dass Brigitte Mohnhaupt sich nur noch um den kranken Bog gekümmert hat, dass wir alle anderen im Aktionismus dann versucht haben, Wischnewski dann zu befreien, dass ein Großteil der Gruppe dann tot und verhaftet war, dass es im Grunde genommen gescheitert war, dass wir keine Basis mehr hatten. Das waren die Themen, um die es da ging. Und es ging nicht darum, nochmal rückblickend zu sagen, eine Empathie zu entwickeln gegenüber dem entführten Schleier. Das aber, war nicht so.
Aber der geschossen hat, der hat doch nicht versagt in Ihrer Denke.
Wir hatten alle versagt, weil wir...
Nein, aber der geschossen hat, der hat ja, wenn ich es mal so flapsig sagen darf, der hat ja seinen Job erledigt. Der
aber
hat ja nicht
darum
versagt.
Ging es aber doch nicht. Es ging doch nur darum, dass die Gruppe...
Ja klar, dass die Stammheimer nicht freikam, ist schon klar.
Die Stammheimer waren weg, wir waren führungslos. Und die Daseinsberechtigung der zweiten Generation war weggebrochen.
Aber Sie haben doch nicht nur Wochen philosophiert darüber...
Nicht
dass
philosophiert,
das alles,
nein.
Ja, aber sich darüber unterhalten, dass im Grunde genommen die Stammheimer weggebrochen sind, dass sie führungslos sind. Irgendwann mal gibt es doch... kann ich mir vorstellen, vielleicht liege ich auch völlig falsch, eine Aufarbeitung dieser 6 Wochen, wenn man da so zusammensitzt.
Nein, es gab keine Aufarbeitung. Es gab überhaupt keine Aufarbeitung darüber, dass die Aktion gescheitert war, dass wir keine Basis mehr hatten innerhalb der Linken, dass es wirklich die Gruppe im Grunde genommen am Ende war. Einige, 2 davon hatten Tuberkulose. Es wurden nicht diese 6 Wochen aufgearbeitet. Nein, das war nicht Thema. Ich kann das sehr gut nachempfinden, dass Sie das gerne wissen wollen und dass Sie, dass es wirklich auch schrecklich sein muss, nicht zu wissen, hat er überhaupt gewusst, dass er sterben wird oder.
Ja, das ist ja das eine, aber das ist ja auch was Herr Lanz versucht zu hinterfragen. Das eine ist das, was mich beschäftigt. Das andere ist ja, man will sich doch, glaube ich, auch rein versetzen als Außenstehender, wie so eine Gruppe interagiert. Ne? Das ist das, weil wenn ich dann sage, da sitzt man dann im Jemen, Sonne scheint, was weiß ich.
Es gibt vor allen Dingen eine Frage in dem Zusammenhang, und komme sofort zu Ihnen, Frau Meyer-Witt, die ich mir stelle. Wenn man für sich erkennt, wir sind als Gruppe gescheitert, der Plan ist schiefgegangen in Ihrer Lesart, wir haben die Stammheimer nicht frei bekommen, dann muss man doch eigentlich eine Diskussion darüber haben, ob man Herrn Schleyer dann umbringt oder nicht. Weil dieser Tod ist dann völlig sinnlos.
Wer sollte da diskutiert haben in der Zeit? Das war.
Aber Sie als jemand, der die Zweifel dann ja auch hat, und der schon auch gesagt hat, sagt, lasst den doch frei, lasst den doch laufen. Das heißt, Ihr Zweifel war ja offensichtlich schon vorhanden. Sie haben das ja auch artikuliert, Sie haben das ja auch kommuniziert. So beschreiben Sie das ja auch.
Aber ich war,
Sie hatten ja diese Empathie.
Nach dem Tod von Hans-Martin Schleyer zusammen mit einer Frau in Hamburg. Da saßen wir und da habe ich gemerkt, dass diese Frau auf jeden Fall denkt, dass die kein Selbstmord gemacht haben, sondern getötet worden sind.
In Stammheim.
Und es war eine Sprachlosigkeit unter uns, und wir waren dann nur noch damit beschäftigt, dann Medikamente für den angeblich kranken Bog zu beschaffen.
Der ein Drogenthema hatte.
Ja,
ne?
ja. Ich habe versucht, mit ihr zumindest darüber zu sprechen, haben die jetzt Selbstmord begangen oder nicht, und gemerkt, das geht nicht. Und dann habe ich es gelassen, ja, und... Nein, sie haben, das ist so eine Vorstellung von einer Gruppenidentität, in der diskutiert worden ist. Es ist eben leider nicht diskutiert worden, überhaupt nicht. Und schon gar nicht mehr um politische Ziele oder sonst irgendwas, ja.
Der Ermittler sitzt da, der Staatsanwalt, Herr Flieger, wenn Sie das hören.
Frau Meyer-Witt, Sie spüren, wie wir es schwer haben, Ihnen das abzunehmen. Und ich weiß aus Vernehmungen von RAF-Leuten, dass in der Gruppe gesprochen worden ist. So hat zum Beispiel Peter Jugendburg, der Ihnen ein Begriff ist, mir gegenüber erklärt, Heißler habe ihm erzählt, er sei einer der letzten Begleiter von Schleyer gewesen. Nur, so sagt Burg, ob Heißler eben die Wahrheit gesagt hat, wisse er nicht, sondern das ist sozusagen mittelbares Wissen. Das ist ein Beleg dafür, dass innerhalb der Gruppe...
Da sehen wir Burg, ne? Übrigens im Hintergrund, um das klar zu haben. Es ist gar nicht so leicht, da immer den Überblick zu behalten.
Burg hat mir eine Lebensbeichte abgelegt, indem er zugegeben hat, in Köln dabei gewesen zu sein, als Hans-Martin Schleyer entführt und seine Begleiter erschossen worden sind. Und er hat nicht verraten wollen, nicht zum Verräter werden wollen, nicht zum Kronzeugen. Aber er hat erklärt, Rolf Heißler, mit dem Sie doch wohl auch zusammengelebt haben, mit dem Sie einen engeren Kontakt hatten. Ich bitte Sie, ich hoffe, Sie spüren unsere Probleme, dass wir heraushören wollen. Ich habe Sie zweimal vernommen und habe permanent den Eindruck gehabt, dass Sie es sich schwer tun, zu dem zu stehen, was passiert ist damals. Sie sind verurteilt worden, hauptsächlich deshalb, weil Sie die Postbotin der RAF waren, die ganzen Schreiben der Gruppe an die Bundesregierung transportiert haben. Und da waren Fingerabdrücke von Ihnen drauf. Deshalb sind Sie verurteilt worden als Tatbeteiligte in Sachen Schleyer. Und im Prozess hat man Ihnen das zugute gehalten. Und dementsprechend sind Sie auch nur, obwohl Beteiligung an einem Mord, nur zu 10 Jahren verurteilt worden und sind nach 5 Jahren schon entlassen worden. Aber Sie haben im Prozess nachweisbar nicht die vollständige Wahrheit gesagt. Sie erinnern sich vielleicht an eine Vernehmung, bei der ich Sie in Vechta aufgesucht habe und wo Sie, ich räume ein, das war nicht gerade eine einfache Vernehmung, aber wo Sie nach langer Zeit endlich sich bequemt haben, ich darf den Begriff benutzen, weil ich so empfunden habe, zuzugeben, dass Sie am Tattag, 5. September 1977, in Köln waren, als Hans-Martin Schleyer entführt und seine Begleiter erschossen worden sind.
Ich fühle mich jetzt richtig in die Enge Ich habe das mit Herrn Büchner, ich kann Ihnen das schriftlich geben, dass ich tatsächlich immer schon nicht Ich finde das jetzt wirklich unfair, weil das stimmt so nicht.
Also Sie waren doch Bestandteil der Telefonkette.
Ich war mindestens zweimal an dieser Telefonkette. Oder Telefonkette, kein einziges Mal habe ich telefoniert.
Nein, aber
und Ihre Sie haben dann, Sie sagen mir, ich hätte ihn gesehen. Ich hab Herrn Schleyer an diesem Tag nicht gesehen und ich habe das niemals geleugnet, dass ich da war. Das habe ich nicht geleugnet und das ist einfach, das finde ich jetzt einfach unfair.
Ich hoffe, Sie verstehen das.
Nein, ich verstehe das nicht. Sie unterstellen mir, dass ich gelogen habe. Und das ist nicht wahr.
Nein, ich habe, dass Sie nicht die vollständige Wahrheit gesagt
haben.
Was
ich weiß, habe ich gesagt. Und ich habe überhaupt gar keinen Grund, irgendwas zu verheimlichen.
Ja. Frau Meyer-Witt, ich hoffe, Sie spüren das.
Nein, ich spüre das nicht.
Ja. Wir haben, weil Sie vorher danach gefragt haben, welche Möglichkeiten wir hätten, jetzt diesen Leuten Garweg und Klette etwas anzubieten, damit die Sache ein Ende findet oder dass wir auch die Wahrheit herausfinden können. Wir können den Leuten die Kronzeugenregelung anbieten und die Frau Meyer-Witt ist eines der besten Beispiele dafür, dass wir RAF-Leute zum Reden gebracht haben und damit gegen dieses Schweigegelübde der RAF einen Dammbruch erzielt haben. Und ich bin der Auffassung, das hat mit dazu beigetragen, dass es die RAF heute nicht mehr gibt. Mhm. Und mit so etwas, was strafrechtlich geregelt ist, dass man eben, wenn man kooperiert, Geständnisse ablegt, dass man dann bei Mord vom Lebenslang herunterkommt und eine Freiheitsstrafe bekommen kann zwischen 10 Jahren und Lebenslang. Mhm. Das ist ein Angebot unseres Staates. Und ich möchte davor warnen, weil das vorher angeklungen ist, müssen uns wirklich davor hüten, diese RAF-Leute anders zu behandeln als jeden anderen Straftäter. Das ist das, was wir gelernt haben, dass wir keine Sonderhaftbedingungen machen dürfen, sondern dass wir sie auf das reduzieren müssen, was sie strafrechtlich sind, Verbrecher. Und dementsprechend dürfen wir nur das strafrechtliche Instrumentarium anwenden. Dazu gehört die Kronzeugenregelung, aber mehr geht in meinen Augen nicht.
Das ist ein interessanter Moment hier in dieser Sendung. Ich will dazu eines sagen. Herr Schleyer sagte vorhin, das Buch sei ihm zu technisch, zu unempathisch, zu kalt und an entscheidenden Stellen vielleicht zu unehrlich. Neben Ihnen sitzt ein Mann, der sagt, ich habe das mit großem Interesse gelesen, weil ich Dinge erfahren habe, die ich vorher nicht wusste. Und ich nehme ihr das ab. Ich nehme ihr vor allen Dingen den aufrichtigen Wunsch nach Reue ab. Deswegen an Sie die Frage, haben Sie für sich eine Erklärung jemals gefunden, warum man, wie Sie sagen, den Tod von Menschen in Kauf nimmt? Ich meine, wenn man diese Bilder, vielleicht können wir die aus der Regie noch einmal zuspielen, wenn man das sieht, die Umstände auch dieser Tat, wenn man diese Bilder sieht, die sich so unglaublich tief eingebrannt haben in das kollektive deutsche Gedächtnis. Das haben Sie sozusagen mit in Kauf genommen. Ja. Und auch die 4 Beteiligten, die da ermordet worden sind. Ja, das war eine brutale Hinrichtung.
Ja.
War nichts anderes.
Ja.
Und Sie haben das gerade beschrieben. Man muss einmal vielleicht den Kontext verstehen. Ihr Vater hatte eine kleine Wohnung in Köln. Sie lebten ja in Großraum Stuttgart. Und war montags, glaube ich, immer in Köln. Arbeitgeberpräsident. Der Boss ist sozusagen, also wenn man so will, ihr ultimatives Feindbild. Und dann erlebe ich sie hier so als jemand, der versucht, das irgendwie aufzuarbeiten und auch etwas loszuwerden. Und als jemand, den ich für einen empathischen Menschen halte. Und Sie sind dann Teil dieser sogenannten Telefonkette, die wir gerade gehört haben. Sie kundschaften sozusagen den Weg dieses Mannes aus. Sie sehen diesen Kinderwagen, der da in Erftstadt in dieser Wohnung steht, der dann später berühmt wird, weil er auf diesen Bildern, wir haben es auch gerade gesehen, auftaucht. Und Sie verstehen, was da passiert. Sie verstehen, wenn ich sozusagen klar mache, dass der immer zwei unterschiedliche Wege nimmt. Einer geht nicht, da haben wir keine Chance. Beim anderen geht's. Und dann wird klar, heute geht's. Und es ist klar, was dann passiert. Warum nimmt man das in Kauf? Für welche Idee?
Ich habe versucht, in meinem Buch zu schildern, wie es mir damals gegangen ist. Ich war relativ kurz in der Gruppe und ich habe es empfunden als Wertschätzung meiner Mitgliedschaft, dass ich jetzt an der wichtigsten Aktion teilnehmen konnte. Aber ich habe nicht die Rolle haben können und auch mir nicht zugetraut, dass ich da eine größere Rolle drin gespielt habe.
Waren Sie enttäuscht darüber?
Damals war ich darüber. Nein, ich war enttäuscht nicht. Ich war enttäuscht, dass ich dann außer Fahrradklauen und an diesem Weg einmal zu stehen und zu gucken, ob er kommt oder nicht, das war nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Mhm. Aber ich habe es, wenn ich es gezweifelt hätte, hätte ich doch das überhaupt, dann wäre ich doch gar nicht in der Gruppe gewesen.
Nein, das verstehe ich, aber ich würde einmal gar nicht verstehen wollen, was war sozusagen die Idee dahinter. Welche Idee ist so groß und so wertvoll, dass man bereit ist, das zu tun?
Die Idee der Gruppe damals war, die in Stammheim Einsitzenden rauszuholen und nichts anderes.
Das war alles.
Das war alles.
Ich meine, auch es gibt noch so ein anderes Detail, das mich so beschäftigt hat, als ich das Buch gelesen habe. 7. April, der Generalbundesanwalt Siegfried Buback wird an dem Tag ermordet. Das ist der Tag, an dem Sie Ihre Waffe erhalten. Das heißt, Mitglied der Gruppe werden.
Ja.
Hat man da nicht einen Zweifel, wenn man sagt, was haben die denn damit vor? Ich will es nur verstehen, ist keine Anklage, wir sind hier kein Tribunal, ich will es nur verstehen.
Ich habe versucht, das zu schildern und mehr kann ich dazu jetzt auch nicht mehr sagen. Ja? Mhm. Ich habe versucht zu verstehen, dass ich es selber auch nicht mehr heutzutage nicht mehr nachvollziehen kann, habe ich auch versucht zu sagen. Aber damals habe ich so funktioniert. Und als ich neulich mit Freunden darüber gesprochen habe, dann war damals die Stimmung insgesamt so, dass die vier Toten bei der Entführung von Herrn Schleyer, dass die auch von den
da sind Sie, ne?
allgemein insgesamt hingenommen worden sind, ja. Also dass da auch nicht der Aufschrei kam, wie kann man nur, sondern
was meinen Sie, wenn Sie sagen allgemein?
Jetzt also innerhalb der
in der linken Szene. So nach dem Motto, da hat es im Zweifel die Richtigen getroffen.
Das nicht, aber es hat nicht den Aufschrei gegeben, der eigentlich nötig gewesen wäre damals. Mhm. Also man hat einfach hingenommen, dass vier Leute sterben müssen, junge Leute sterben müssen, ja, um einen zu entführen. Und das hat mich auch noch mal, es entsetzt mich selber, dass ich so war, ja. Aber was soll ich tun?
140 Geschosse. Hm?
140 Geschosse.
Mhm. Auf die vier.
Herr Krauser, Sie haben das so viel erforscht und untersucht wie wenige andere, diese ideologische Verblendung an dem Punkt. Was führt zu einem solchen Punkt? Diese vier jungen Leute, Fahrer, Personenschützer, die dann einfach da plötzlich auf dem Boden liegen.
Gestatten Sie, weil es bei mir im Grunde genommen so etwas gibt wie eine Art Bringschuld gegenüber dem bisherigen Verlauf in dieser Diskussion. Es gibt immer wieder Stellen, wo ich...
Aber bleiben Sie bitte einmal bei dem Punkt, bitte.
Ich muss einfach noch was dazu sagen.
Okay,
sonst
Sie.
Geht das einfach unter. Weil das, was Sie ja jetzt versucht haben, Herr Lanz, kommt mir so vor wie semantische Tunnelbohrungen, um herauszufinden bei Frau Meyer-Witt, was macht eigentlich das Motiv, die Idee, die Grundüberzeugung aus. Und Sie werden dann regelmäßig, soweit ich den Gesprächsverlauf hier folgen kann, enttäuscht, dass da keine stärkeren Erklärungsmuster aufgebracht werden.
Ich bin nicht enttäuscht. Ich stelle nur Fragen.
Okay, aber der
Punkt geht auch nicht um meine persönliche Enttäuschung. Es geht um Fragen, die insbesondere Herr Schleyer sich stellt, sein ganzes Leben. Und wenn man ein Buch veröffentlicht zu dem Themenkomplex und seine Geschichte erzählt, dann ist es nicht nur gestattet, sondern ehrlich gesagt notwendig, an der Stelle, an der ich habe es eben vorhin gesagt, mein Job, Mein Beruf ist der Zweifel, so wie seiner auch.
Aber
da
die,
muss ich
die
nachfragen.
Wurzel,
das ist alles. Das ist das Ganze. Ich werte das nicht.
Die Wurzel für diese Begegnung besteht ja in dem Wunsch des jüngsten Sohnes des Ermordeten, Hans-Martin Schleyer, etwas zu erfahren über die letzten Tage und Stunden, die zur Ermordung, zur Hinrichtung geführt haben. Und sie haben eine Unterscheidung gefällt gegenüber etwas, was zum Beispiel Michael Buback unbedingt wissen wollte, nämlich wer konkret,
Buback,
wer
ne?
konkret Siegfried Buback seinen Vater erschossen. Das ist offenbar gar nicht ihr Begehr. Ja. Aber mein Einwand lautet, Sie werden diese Fragen, die Sie aufgeworfen haben, nicht beantworten können oder hören können als Antwort, wenn Sie denjenigen oder diejenigen ausklammern, die Ihren Vater ermordet haben. Denn es sind mit hoher Wahrscheinlichkeit kaum mehr als diejenigen, die das getan haben. Und ich will noch einen Kreis weiterziehen. Also es ist ja bekannt, dass die Anführerin der zweiten Generation Brigitte Mohnhaupt gewesen ist. Und Brigitte Mohnhaupt wiederum ist liiert gewesen mit Peter-Jürgen Boock. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden genau wissen oder geglaubt haben zu wissen, die waren natürlich auch nicht als Zeugen unmittelbar dabei, wer ihren Vater ermordet hat, ist sehr, sehr hoch. Und so entsprechend hat der Peter-Jürgen Boock auch reagiert. Er hat Folgendes gesagt, und das steht natürlich in der Öffentlichkeit. Die beiden Schützen seien gewesen Rolf Heißler, der inzwischen nicht mehr lebt, und Stefan Wisniewski. Und wir müssen über Stefan Wisniewski reden, wenn Sie da weiterkommen wollen. Und wenn Ihre Grenze oder Ihr Kriterium darin besteht, dass Sie nur mit jemandem reden wollen, der in gewisser Weise kein Blut an den Händen hat, dann kommen Sie da natürlich nicht weiter. Bei Frau Meyer-Witt, das ist ja glaubwürdig, dass sie das sagt, dass sie niemals geschossen habe und insofern auch kein Blut an ihren Händen habe. Und das hat es für Sie aus Ihrer, lassen Sie das nur mit Gedanken zu Ende führen. Erleichtert, ja, mit ihr diesen Gesprächsfaden aufzunehmen. Aber dieser gordische Knoten, das herauszufinden, was Sie hören wollen oder was Sie sich erwarten und versprechen, der kann nur durchschlagen werden, indem man sich die Mühe macht, mit demjenigen, der als der einzige der beiden Tatverdächtigen noch lebt. Und dann müssen wir über Wisniewski reden.
Ja, aber das würde ja voraussetzen, dass Herr Wisniewski mit mir reden will. Das ist ja die Grundvoraussetzung.
Haben Sie es versucht?
Nein, ich kann es doch gar nicht versuchen, Herr Krausheim.
Doch, Sie können es versuchen.
Nein, ich kann es deswegen.
Wo lebt der heute? Ich
bin in Köln.
In Köln.
Ja, deswegen war das doch mein Ansinnen und ich glaube, das ist auch, da bin ich auch Frau Meyer-Witt dankbar. Und ich möchte Sie auch in keinster Weise in irgendeine Enge treiben. Es liegt mir fern. Aber es ist meine Intention gewesen, über Frau Meyer-Witt letztendlich an die Personen Auskunft zu gelangen über die Personen, die tatsächlich dabei waren am Schluss. Weil ich kann nicht, und ich glaube, das ist verständlich, ich kann es nicht und ich will es auch nicht. Ich will nicht mit jemandem an einem Tisch sitzen, der meinen Vater ermordet hat. Das will ich nicht. Deswegen habe ich, jetzt nicht falsch verstehen, Frau Meyer-Witt auch als Medium genommen, um auch in diese Szene einzutauchen. Und das, was Sie auch gesagt haben, sie hat mir unheimlich viel erzählt. Nur weiß ich nicht. Sie hat mir ja viel erzählt, was ich ja, oder was die wenigsten, Sie hatten es ja auch gerade noch mal gesagt, als sie das Buch gelesen hat. Ich hatte es ja in Skopje auch erfahren, wie viel sie mir erzählt hat, wo ich ihr auch sehr, sehr dankbar dafür bin. Aber ich möchte nicht und ich werde nicht direkt mit einem am Tisch sitzen, will ich nicht.
Haben Sie noch Kontakt zu Herrn Wisniewski?
Nein.
Hatten Sie?
Nein.
Können Sie sich vorstellen, dass wir da über den Hauptverdächtigen sprechen?
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Also, ja, ich glaube, das ist auch unstrittig. Ne?
Es gibt einen, also vielleicht die Kollegen aus der Regie haben es, glaube ich, vorliegen. Es gibt einen Ausschnitt aus einem Interview, aus einer Dokumentation. Ich weiß gar nicht, ob wir es da haben. Von dem Sie sagen, Herr Krauser, das ist ein sehr interessanter Moment, auf den muss man mal genauer schauen. Dauert ein bisschen, aber wirklich sehr spannend. Bitte schön.
Hans-Martin Schleyer hatte als einen der Vorschläge gehabt, dass wenn die Entführung vorbei wäre, dann würde er uns einladen nach Österreich, dann würden wir über diese Zeit reden. Und für mich als Sohn von einem polnischen Zwangsarbeiter, der als 19-Jähriger aus dem Konzentrationslager von der französischen Armee befreit wurde, konnte ich mir natürlich was Besseres vorstellen, als mit ihm über die guten alten Zeiten abzusaufen. Für mich kann ich das zumindest sagen, war so gewesen, dass ich das als eine, in der Phase als eine sehr große Ungerechtigkeit empfunden hätte, wenn wieder alle gestorben wären darum oder sehr viele und gerade er, der diese Vergangenheit hat, die Nazi-Vergangenheit hatte, der nie dafür richtig bezahlt hat, nie irgendwo mal zur Verantwortung gezogen wurde für das, was er gemacht hat in Argentinien, in Südafrika, dass gerade er der Einzige ist, der überlebt. Und es wäre so gewesen, dass dann davon übrig geblieben wäre, wir hätten tatsächlich dann nur mit ihm gemeinsame Sache gemacht. Und das war für mich in der Phase der ausschlaggebende Punkt dass ich diese Entscheidung richtig fand und die auch vertreten habe.
Darf ich dazu?
Ja.
Zunächst mal muss ich sagen, wenn man das Buch gelesen hat von Frau Meyer-Witt, dann erfährt man viel über Rolf Heißler und auch viel über Stefan Wissniewski. Sie haben beide sehr gut gekannt. Aber ich nehme Ihnen trotzdem ab, dass Sie nicht in einem unmittelbaren Sinne gewusst haben, wer tatsächlich diese Hinrichtung verübt, vollstreckt hat. Ich glaube, dass das Interessante und das Bemerkenswerte bei dem Mann, den wir eben gerade gesehen haben, besteht darin, dass er für sich geglaubt hat, und das klingt auch in der Äußerung, die wir eben mit haben anhören können, klingt das mit, dass er nämlich der Sohn eines polnischen Zwangsarbeiters gewesen ist, der ein halbes Jahr nach seiner Geburt verstorben ist, den er also persönlich gar nicht mehr kennengelernt hat. Also Stefan Wissniewski ist 1953 geboren, im April, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, und sein Vater ist irgendwann im Herbst gestorben. Und er erscheint mir so, als sei die RAF eine Gelegenheit, um Rache zu üben an einem stellvertretenden Täter in der Gestalt von Hans-Martin Schleyer. Also ein völlig anderes Motiv als das, was mit dem Signum vom Boss, der Bosse, Sternartikel, damals Titelgeschichte und so weiter gewesen ist und die Welt gesetzt worden war. Das ist ja nach außen hin sozusagen das Ziel gewesen.
Also
aber in Wirklichkeit, intern hat man darüber schon gesprochen, vor allen Dingen bei den Vernehmungen von Hans-Martin Schleyer. Und es gab nach Aussage von Stefan Wissniewski sogar den Plan, ihn zu zeigen mit einem Schild um den Hals. Und das hätte draufstehen sollen, Gefangener der eigenen Geschichte und dazu seine SS-Mitgliednummer. Das war die Idee. Und das Verrückte besteht darin, dass genau das Stefan Wissniewski im Verena Becker-Prozess 2011 getan hat. Er ist nämlich aufgetreten und hat auch nicht zur Sache beigetragen, aber er hat ein T-Shirt an. Auf der Vorderseite stand auf Polnisch, folgt dieser Spur, konnten natürlich die meisten, weil sie kein Polnisch verstanden, überhaupt begreifen, verstehen. Und auf der Rückseite war zu lesen eine apokryphe Nummer, eine Anzahl von Ziffern. Und dann hat man sich die Mühe gemacht und das versucht herauszufinden. Es bedeutete, dass das der Hinweis und die nachträgliche Legitimation für die Ermordung von Siegfried Buback war. Denn es war die NSDAP-Mitgliedsnummer von Siegfried Buback. So ist er als Zeuge im Verfahren gegen Verena Becker aufgetreten. Und das Verrückte besteht, dass er das bereits eigentlich schon geplant hatte, aber nicht dazu zum Zuge gekommen war, was wir hier sehen, nämlich mit Hans-Martin Schleyer und Schildern, die aber genau nicht diesen Satz oder diese Formel Gefangener der eigenen Geschichte beinhaltet haben. Das nur als Zusammenhang.
Da will ich jetzt auch noch mal was dazu sagen, weil ich glaube, das ist schon ein Punkt, dass sowohl Wissniewski als auch Boog eine ganz andere Motivation hatten, Mitglied der RAF geworden zu sein, als ich zum Beispiel. Also,
was war denn Ihre Motivation?
Meine Motivation war eine, die mehr oder weniger abstrakt war. Also der Kampf gegen den neuen Faschismus in der BRD, den Imperialismus, die Unterstützung der Befreiungsorganisation und so ein dumpfes Gefühl, dass es dass nur wenn man bereit ist, auch sein eigenes Leben einzusetzen, dann auch wirklich die Berechtigung hat, sich dann in so einen Kampf einzugliedern. Ja, ich habe auch erst, als ich jetzt mit Boog mich getroffen habe, jetzt vor einem Jahr zum ersten Mal verstanden, dass auch er eine ganz andere Motivation hatte. Er als einer, als Heimzögling.
Da sehen wir Sie beide, ne?
Ja, genau. Als Heimzögling, der durch durch Bader und Meinhof und Enslin dann politisiert wurde und dann so ein Gefühl hatte, dass er sich ihn verpflichtet ist, sie wieder da rauszuholen. Und er auch dann mir dann klar geworden ist, dass auch Wischnewski eine ganz andere Motivation hatte. Und von daher, dass...
Das ist interessant. Interessanter Punkt. Herr Flieger.
Ja, ich möchte auf Ihre Frage zurückkommen. Wie kann man zu einer Entscheidung kommen, dass man am 5. September die Begleiter erschießt? Nicht nur billig in Kauf genommen einen Tod, sondern gezielt diese Menschen umbringt. Und da hat sicher ein Motivbündel eine Rolle gespielt. Nazi-Vergangenheit von Schleyer, der Boss der Bosse oder auch solche Dinge, die wir gerade gehört haben.
Das ist interessant, das zu hören, ja.
Und Boog zum Beispiel hat in der Vernehmung bei mir beschrieben, wie in einer Mitternachtsdiskussion diese Tatortsituation schon sich vergegenwärtigt hat und sich bewusst war, man muss diese Begleiter ausschalten, um Schleyer zu bekommen, um dann dieses Ziel zu erreichen, die Gefangenen freipressen zu können. Das war, sagt er, eine düstere Situation, wo man sich bewusst war, was da auf einen zukommt. Und es gibt eine Formulierung von einem Zeugen, der gesagt hat, der Boog hat mir erklärt, morgen läuft etwas ab, wo mir der Arsch auf Grundeis geht. Also die wussten, was da an Situationen
ist. Ja, das ist ja auch nicht trivial, so etwas zu tun.
Ich möchte aber auch noch auf Wischnewski, das ist eigentlich der Knackpunkt, wenn ich das hier rauskristallisieren darf. Wischnewski war einer der Haupttäter des Deutschen Herbstes. Er war derjenige, der am Tatort in Köln das Sagen hatte, mit zwei Waffen sogar geschossen hatte, weshalb wir zunächst auf fünf Täter geschlossen hatten, aber es waren nur vier, eine Frau, drei Männer. Und das Interessante, dass er wohl am Ende Schleyer genau diese Auskünfte geben könnte, die Sie zu Recht verlangen. Nur wir stehen vor einem Problem. Nach der Boog-Aussage war Wischnewski nicht nur an der Schleyer an dem Attentat beteiligt, sondern auch am Buback-Attentat. Und er soll derjenige gewesen sein, der die Todesschüsse abgegeben hat. So Boog. Aber auch da nur mittelbares Wissen, sodass man Wischnewski bisher in Bezug auf diese Geschichte nicht angeklagt hat. Und das würde nämlich bedeuten, wenn Wischnewski anfängt, mit uns zu reden, was wir alle hoffen, dass er dann Gefahr laufen würde, wenn er auch da die gesamte Wahrheit sagt, dass er dann noch mal wegen dieses Buback-Attentats angeklagt wird.
Er hat zweimal lebenslänglich bekommen. Wie lange hat er tatsächlich gesessen?
Er hat 26 Jahre gesessen. Es sitzt kein einziges RAF-Mitglied mehr in Haft seit 2013. Das ist natürlich in meinen Augen auch eine Stärke unseres Rechtsstaates, dass wir solche Terroristen, wenn sie nicht mehr gefährlich werden, gefährlich sind, genauso behandeln wie jeden anderen und auch da wieder eine Freiheit ermöglichen.
Ja, ich habe gleich noch eine andere Frage an Sie, aber vorher würde ich gerne, um den Themenkomplex abzuschließen, Frau Meyer-Witt noch mal fragen, diesen Tatort in Köln, Sie sagen, Sie haben Herrn Schleyer nie gesehen. Haben Sie diesen Tatort gesehen, dieses Bild? Kennen Sie das?
Ja, natürlich. Das
aus eigenem, nee, aus eigener aus, Anschauung?
Aus eigener Anschauung kenne ich nicht, nein.
Sie, okay,
aus dem Fernsehen.
Okay.
So wie jetzt diese Bilder. Die
Wo waren Sie da, als das dann tatsächlich abgelaufen ist?
An der Strecke. Und dann ist die Aktion gelaufen und war das sowas wie ein Erschrecken. Wir haben es gar nicht mitgekriegt. Und
also die Schüsse, all das haben Sie nicht gehört?
Nein. Wir sind in die Wohnung und haben dann die Wohnung gesäubert und sind dann nach Düsseldorf gegangen. Und dann erst in Düsseldorf habe ich dann die Bilder gesehen. Und die sind mir, damals ist es mir nahe gegangen, aber ich habe mir dann gesagt, ich wollte das auch. Ich will, dass die Gefangenen rauskommen. Also muss ich das jetzt irgendwie wegstecken. Und das ist das, was ich mir selber übel nehmen kann. Dass ich dabei sein wollte, dass ich auch diese schrecklichen Bilder gesehen habe und trotzdem weitergemacht habe.
Und Sie sind auch nicht wach geworden sozusagen, als Sie diese vier Begleiter gesehen haben?
Nein, bin ich nicht wach geworden.
Das heißt, man preist das mit ein. Das ist dann eben der Kollateralschaden.
Ja, wenn Sie es so ausdrücken wollen, dann ist es so, ja.
Haben Sie
Ich wäre ja nicht dabei geblieben, wenn ich da moralische Bedenken gehabt hätte. Ich habe sie alle weggedrückt. Ich habe funktioniert. Ich habe versucht, das so zu schildern in meinem Buch, wie ich es für mich wahrnehme.
Das meine ich im Übrigen auch, um auch da Ihnen nicht zu nahe treten zu wollen, das meine ich übrigens auch mit dem Thema Empathie in dem Buch. Diese vier jungen Männer werden im Grunde genommen fast nicht erwähnt oder überhaupt nicht erwähnt im Buch. Und das finde ich so schade. Es geht immer nur um die sogenannten großen Persönlichkeiten, aber die Schicksale von all diesen Familien, die da hinten dran waren, das ist im Grunde genommen leider nie ein Thema gewesen. Nicht nur bei Ihnen, sondern ganz generell. Und wenn ich noch ein Wort zu Wischnewski sagen darf. Ich finde das im Grunde fast lächerlich, sich hinzustellen und zu sagen, wenn das alles vorbei gewesen wäre, hätte mein Vater sie nach Österreich eingeladen und man hätte dann mal 6 Wochen oder 5 Wochen da zusammensitzen können und die Ereignisse der Entführung ein bisschen reflektieren. Wie wahnsinnig muss man denn sein, wenn man aus einer 6-wöchigen Gefangenschaft rausgekommen wäre und dann lädt man die Jungs rein zum Doppelkopfspielen. Und während dem Doppelkopfspielen und bei einem Glas Rotwein sagt man, also das hätte ich an eurer Stelle anders gemacht. Mussten denn die vier dabei sterben? Das ist doch irrwitzig, überhaupt so eine Äußerung zu tun.
Ich kann mir vorstellen, dass man in so einer Situation irgendwann so verzweifelt ist, dass man fast alles bereit ist zu sagen, um irgendwie da rauszukommen. Würde Sie gerne, Frau Meyerwitt, noch etwas anderes fragen zum Schluss. Sie waren dann, wie lange waren Sie in der DDR?
Und 10 Jahre.
10 Jahre und haben dort was gemacht. Wie sind Sie da hingekommen? Mit Hilfe der Stasi? Wie ist das abgelaufen?
Wir sind, nachdem wir aus der Gruppe ausgestiegen sind, sind wir dann nach Prag gefahren, haben ein Visum für die Tschechoslowakei, die damalige, bekommen und dann da erfahren, dass wir in die DDR kommen. Das ist dann arrangiert worden von der noch aktiven Gruppe.
Und haben dann wo gelebt?
Ich habe dann erst in Hoyerswerda gelebt, dann in Erfurt, dann in Berlin und dann in Neubrandenburg.
Und haben was gemacht dort?
Am Anfang habe ich als Krankenschwester gearbeitet. Und dann, als ich entdeckt wurde, also als klar war, dass die bundesdeutschen Behörden wissen konnten, dass, wo ich bin, dann habe ich in einer pharmazeutischen Fabrik gearbeitet. Als in der Informationsstelle für die Forschung.
Und Sie haben dort unter einem anderen Namen gelebt, eine ganz andere Identität. War das einfacher für Sie? Waren Sie dann jemand anderer?
Ja, ich war dann jemand anderer.
Und dann ging dieses Verdrängen leichter?
Das Verdrängen war dann leichter, ja, auf jeden Fall.
Das heißt, Sie haben damit gerechnet, dass Sie dann stündlich irgendwann festgenommen werden?
Nein, erst in der Zeit der Wende. Da habe ich damit gerechnet.
Die Rückkehr sozusagen zum wahren Ich, wie haben Sie das empfunden?
Ich hatte mir ja zurechtgelegt für mich, dass ich ja jemand anderes geworden bin, dass ich die Politik der RAF und die Aktionen der RAF falsch finde, dass ich selber nicht niemanden ermordet habe. Und das hat mich mir dann, das hat für mich dann erstmal so ausgereicht, zu glauben, dass ich mich dem erstmal nicht stellen muss. Das ist mir erst wieder bewusst geworden, als ich dann nach der Verhaftung mitbekommen habe, dass die RAF noch immer das Thema war im Westen Deutschlands und ich dann wieder ich selber war und dann klar war, ich muss mich dem jetzt stellen, ich muss mich damit auseinandersetzen, mit meiner Schuld, mit dem, was ich gemacht habe und mit der Tatsache, dass ich tatsächlich, mit der Frage auch, warum habe ich das gemacht, warum habe ich das überhaupt.
Ist das eine Frage, die Sie für sich jemals werden beantworten können?
Schlussendlich nicht, nein. Ich kann mich nur annähern und das habe ich in dem Buch versucht und mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen.
Sie leben heute in Skopje, um das auch nochmal aufzuklären, weil ich weiß, viele werden sich das fragen, warum leben Sie in Skopje? Sie sind ausgebildete Psychologin. Sie haben aber danach keine Anstellung hier mehr bekommen. Das heißt, es war notwendig, in ein anderes Land zu gehen, um irgendwie eine Existenz aufzubauen?
Notwendig nicht. Es war ja dann am Ende schon meine Entscheidung, mich dann darauf zu bewerben. Ich habe ja dann noch eine ganze Weile im Altersheim gearbeitet, war ausgebildete Psychologin, habe keinen Job mehr gefunden. Und dann kam die Bombardierung von Belgrad, dann kam der Krieg in Bosnien und dann habe ich selber gedacht, ich will mich engagieren. Dann habe ich daraufhin kam dann die Anzeige in der Zeit, dass jemand gesucht wurde, wo klar war, das war im Kosovo und dann habe ich mich beworben und diese Stelle bekommen und das war dann für mich der Punkt, wo ich dann eine Perspektive für mich gesehen habe.
Abschließend und mit der Bitte um kurze Antwort, Herr Pflieger, ist es nicht wahnsinnig, dass Sie kommen sozusagen aus dem gleichen Hintergrund, wenn man so will, insofern als 68 Vietnam, all die Dinge, über die wir sprechen, politisch interessierte Menschen, denen es nicht egal ist, was rund um sie passiert. Aber zwei Leben, zwei Menschen, die vollkommen andere Schlüsse daraus ziehen.
Der eine wird Staatsdiener wie ich und der andere wird Terrorist. Das ist die Kurzfassung der Problematik, dass wir mit der gleichen Ausgangsposition losgezogen sind. Protest gegen den Vietnamkrieg, gegen den radikalen Erlass, gegen die Notstandsgesetze.
Gegen die Nazis Staaten. In deutschen Behörden,
der im Umgang Apparat. Mit der Vergangenheit des Dritten Reiches, das waren die Dinge, die uns verrückt gemacht haben. Und dass wir auch da gesagt haben, der Staat hat Fehler. Und die große Weichenstellung war, wie in Tübingen, wo ich studiert habe, auch in Berlin, dass Leute gesagt haben, wir müssen mehr machen als demonstrieren. Wir erreichen mit den Demonstrationen nichts, wir müssen Gewalt anwenden. Das war die Weichenstellung schlechthin, dass man gesagt hat, Gewalt gegen Sachen war der erste Schritt, Steine gegen Schaufenster und dann Gewalt gegen Personen, indem man eben Polizeibeamte mit Steinen bewirft. Und das war die Weichenstellung, wo dann eben der Normalverbraucher unter den Studenten 90-95% gesagt haben, das geht nicht. Gewalt darf nicht mit Gewalt beantwortet werden oder Unrecht nicht darf mit Unrecht bekämpft werden. Und da sind die einen eben zur Bader-Meinhof-Bande geworden, die dann Brandstiftungen begangen haben als Startsignal. Es sollte brennen wie in Vietnam, hat man zwei Kaufhäuser angezündet und da ist die Gewalt sichtbar geworden, nämlich Gewalt gegen Sachen. Und dann, um es kurz zu sagen, die Formulierung von Ulrike Meinhof, Bullen sind Schweine und natürlich kann geschossen werden. Das war dann sozusagen der nächste Schritt zur Gewalt gegen Personen, dass man eben in Festnahmesituationen von seinem eigenen Schießeisen Gebrauch machen muss, sich ja nicht festnehmen lassen. Da auf einen Befehl zu schießen in solchen Situationen, was dazu geführt hat, das war wohl auch für Sie, Frau Meyer-Witt, auch ein schlimmes Erlebnis, dass da eben nicht nur Polizeibeamte zu Tode gekommen sind und auch RAF-Leute, sondern bei einer Schießerei eine Passantin, die da zufällig in diese Schießerei geraten war, nach einem Banküberfall.
In Zürich war das, ja.
Das war wohl auch etwas, was Sie bewegt hat.
Genau, also ich danke Ihnen allen sehr herzlich, dass Sie dieser Einladung gefolgt sind, insbesondere zu dieser Sendung. Es war für keinen hier einfach, glaube ich. Aber ich finde es toll, dass Sie es gemacht haben. Es war Zeitgeschichte und ich durfte ein bisschen dabei sein. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.